Parochiamon, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias, zurück vom Urlaub.
Zurück vom Urlaub, ne? Da muss man nach Berlin bei circa 40 Grad in der Hauptstadt verbringen und wichtige Informationen für den Verlag Nürnberger Presse, für nordbayern.de und Nürnberger Nachrichten einzuholen. Und das ist der Dank, dass einem dann gesagt hat, man wäre auf Urlaub gewesen.
Ein Diensturlaub quasi.
Also gut, es war beides. Es war ein Stück Dienst, nämlich 4 Tage Workshop, der von Facebook finanziert wird, um das auch nochmal richtig zu stellen. Es wird von Facebook finanziert, aber es geht eigentlich um nichts anderes, als wie können Verlage ihre Vertriebserlöse steigern. Also wir wissen ja alle, dass die Auflage, die Printauflage sinkt. Das ist nichts Neues.
Aber das ist doch so, wie wenn der FC Bayern einen Workshop anbietet, wie kann der Club deutscher Meister werden? Ist es glaubwürdig, dass Facebook den Regionalverlagen hilft, die Vertriebserlöse zu steigern?
Ja, es ist insofern glaubwürdig, weil Facebook eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Sie bezahlen das Ganze nur. Jetzt kann man natürlich trotzdem die Frage stellen, warum machen die das?
Die Frage ist ja, die kann ich wiederum beantworten.
Die kannst du beantworten.
Sie machen so einen guten Wind nach Jahren des rauen Sturms zu machen. Es gab ja ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen den großen Plattformen, den GAFAs dieser Welt, Google, Amazon, Facebook, vierten vergesse ich immer, Apple, genau. Und jetzt, seit geraumer Zeit, man kann das bei so Medienkongressen feststellen, sind die ganz nett, die Googles und die Facebooks, laden ein, gewähren Einblick und bieten Kooperation an. Insofern passt das ganz gut. Also die können ja auch nett sein, weil die haben ja den wirtschaftlichen Erfolg sozusagen verbucht und den Verlagshäusern, nichts Neues, haben wir im Podcast auch manchmal, geht's ja tatsächlich nicht gut, weil sie eben darunter leiden, dass die großen Plattformen einen Teil ihres Geschäftsmodells abgegraben haben.
Absolut richtig. Es ist so, dass Facebook, glaube ich, ein bisschen gemerkt hat, dass sie gegen diesen, also sich über alles hinwegzusetzen, über alle Grenzen hinwegzusetzen, zu sagen, wir wissen, wie es geht. Beliebtes Beispiel ist ja immer wieder genannt. Es war ja vor 2-3 Jahren überhaupt nicht möglich, bei Facebook irgendjemand mal anzumailen, genau, geschweige denn zu telefonieren. Ja. Es gab keine Ansprechpartner, es gab eine abgeschottete Zentrale, da gab es ein Briefkastenschild und das war alles. Und ansonsten haben die sich auf Deutsch gesagt, ein Scheißdreck dafür interessiert, was die Verlage hier bewegt und welche Probleme die haben.
Manche Menschen sagen ja, dass das neue Facebook sind Behörden, die man anrufen will, aber das nur am Rande.
Ja, in Berlin heißt es dann Amt, aber glücklich. Gibt es eine Kolumne im Tagesspiegel, heißt Amt, aber glücklich. Das ist dann, wenn Ämter sozusagen anstatt 8-monatiger Wartezeiten auf irgendeinen Termin, sei es für ein Hochzeitsaufgebot oder sonst was, mal spontan reagieren und den Pass auch mal innerhalb von 12 Stunden oder so aufstellen. Amt, aber glücklich. Finde ich auch ganz nette Geschichte. Also ich kann es jetzt bei uns nicht so beurteilen, wie es in Nürnberg ist. Da bist du eher vielleicht der Fachmann bei uns in Bad Windsheim. Da muss ich mal meine Verwaltung sozusagen in Schutz nehmen. Also ich habe den Eindruck, die arbeiten dann doch relativ zügig.
Ja, ich kann eine Lanze sogar brechen für die Nürnberger Behörden, für einen Teil davon wohlgemerkt, weil es stand die Ausfertigung eines Kinderreisepasses an und meine Frau hat sich dafür entschieden, den Weg in eines der Bürgerämter zu gehen. In dem Fall war es ganz konkret das in Fischbach. Und ich war völlig baff, wie schnell sie zurückkam mit dem Dokument sozusagen in der Hand. Ich bin, warum auch immer, einer aus alter Gewohnheit, der zum früher hieß das Einwohnermeldeamt, heißt wahrscheinlich anders, aber dort immerhin dackelt, da zieht man eine Nummer und da fängt sozusagen der Behördenfrust dann schon mal an, weil dann wird, das ist ja, eigentlich ist es gut, weil es einem weiterhilft, Orientierung gibt, Klarheit schafft, dann kommt auf einem wunderschönen Bildschirm, ihre Wartezeit beträgt durchschnittlich 76 Minuten und dann beginnt bei mir so die Frustphase, wo ich mir denke, Leute, das kann doch nicht sein, ich bin Kunde, vielleicht ist das mein Denkfehler. Ich denke mir, also ich glaube, das ist mein Denkfehler. Ich bin Kunde der Stadt Nürnberg, bin ich natürlich nicht. Ich bin Bürger und als solcher wahrscheinlich ein eher entrechteter Mensch und habe halt zu warten. Und da denke ich mir, Verwaltungsreform, das ist dann fast schon wieder ein Kommunalwahlkampfthema. Wann schaffen es die? Ich mache das jetzt mal ganz bewusst sehr pauschal, ich weiß, und man kann mich dafür auch schimpfen. Wann schaffen es die Behörden endlich digitale Bestellwege, zum Beispiel für einen Kinderreisepass zu eröffnen? Ich schließe einmal ab und dann bin ich ruhig für den Rest dieses Podcasts beim Behördenbashing. Ich muss meiner Frau bestätigen, dass sie einen Pass für unseren gemeinsamen Sohn abholen kann. Bürokratischer Wahnsinn aus meiner Sicht. Ja, logisch kann sie das, warum denn nicht? was man dann so mitnehmen muss, was beim Passbildmachen passiert, wäre immer die Schnapsidee mit den binomischen Fotos oder wie auch immer die Kinder genau heißen hat. Das Kindchen ist nun mal fröhlich mit seinen 4 Jahren, darf aber nicht lachen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt bin ich ruhig.
Ja, ich kann zumindest soweit ergänzen, dass ich war ja auch eine Zeit lang bei der Stadt Nürnberg beschäftigt und ich kann zumindest soweit ergänzen, dass schon Ende der 90er Jahre ja das Thema E-Government ein Riesenthema war. Dann haben sich ja, glaube ich, auch die Städte Fürth, Erlangen, Nürnberg zusammengeschlossen. Ich glaube, Schwaber war sogar dabei, wollte ein gemeinsames Amt installieren, hat Fördergelder bekommen. Aber sehr weit ist man scheinbar nicht vorangekommen.
Fortschritt ist eine Schnecke.
Genau. Aber trotzdem vielleicht für dich tröstlich, Einwohnermeldeamt scheint mit 76 Minuten immer noch relativ schnell zu sein, weil wir berichten ja regelmäßig auch über Kfz-Zulassungsstelle.
Oh ja.
Ich glaube, da sind die Wartezeiten dann nochmal eine andere Nummer. Ja. Aber gelten genau die gleichen Punkte, die du genannt hast. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum man da nicht vieles auf digitalen Wege schon erledigen und vorbereiten kann.
Da würde ich nur mit meinem kleinen Zwei-Mann-Zelt hingehen zur Kfz-Zulassungsstelle.
Das habe ich doch nochmal. Und könntest dann dein Kind noch mitnehmen, weil er dann über einen Vater-Sohn-Urlaub, den du zwar schon hinter dir hast, aber man kann es ja nicht oft genug machen.
Um es weiterzudenken, Kfz-Zulassung und Einwohnermelde an demselben Gebäude wären und nebendran eine kleine Campingfläche, dann wäre alles gut.
Also das sind jetzt die Vorschläge zur Veränderung in der Verwaltung von Michael Husarek, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Aber das Schöne ist, du wirst ab nächster Woche beginnend die zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, den zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg beziehungsweise Oberbürgermeisterin damit konfrontieren können, weil die Kandidaten kommen.
So ist es. Wir haben das große Glück und es freut mich außerordentlich, dass die 3 aussichtsreichsten Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters, also um die Mali-Nachfolge, alle 3 binnen im Grunde 24 Stunden zugesagt haben, an unserem Podcast teilzunehmen, den sie auch hören, was mich auch sehr gefreut hat. Wir fangen nächste Woche an mit Thorsten Brehm, dem SPD-Kandidaten, machen dann weiter mit Markus König, dem CSU-Bewerber ums höchste Amt, das diese Stadt zu vergeben hat und beenden unsere Trilogie mit Verena Oskian von den Grünen mit für Grüne geradezu erstaunlichen, ich glaube 97% nominiert für das Amt der Oberbürgermeisterin, also als Kandidatin.
Und das finde ich auch ganz toll, weil wir haben ja diesen Kommunalwahlkampf jetzt von Anfang an begleitet, haben über die Kandidaten, glaube ich, und die Kandidatin auch schon ausführlich gesprochen, einmal auch mit Georg Körfgen, das warst du letzte Woche.
Mit Andreas Franke.
Andreas Franke, den Leiter der Lokalredaktion. Also ich glaube, hier im Haus ist dann auch durchaus Kompetenz einerseits vorhanden, um die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn es denn stimmt, dass Sie denn unseren Podcast hören, dann haben Sie ja schon mitbekommen, welche Themen uns beschäftigen, was wir Ihnen für Qualitäten oder auch noch für kleine Dinge, die Sie verbessern könnten, was wir Ihnen zuschreiben. Und ich glaube, es wird ganz spannend.
Und unbedingt müssen wir das Thema E-Government natürlich nach
genau,
den
das hast du
letzten
jetzt
Minuten mit einspeisen.
Hast du angerissen, du hast das Bashing betrieben, du redest natürlich von den Beamten, den Behörden, Pauschalierung.
Einer der Kandidaten, Thorsten Brehm, das habe ich aus seiner, ich glaube, die Nominierungsrede war es vor der SPD, der hat das Thema tatsächlich bei sich auf der Agenda stehen, also bin ich sehr gespannt.
Ja, also wir werden viel Neues erfahren, hoffen wir doch. Wir werden hoffentlich auch rausarbeiten können mit den Kandidaten, der Kandidatin, wo denn jetzt die Unterschiede liegen. Also wir haben ja im Vorfeld schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die Herren und die Dame positionieren sich ja durchaus unterschiedlich. Mhm. Also es geht ein bisschen darum, wieder klarere Profilierung hinzubekommen und zwar auch im Sinne der jeweiligen Partei, die dahinter steht. Also das werden auf jeden Fall spannende Gespräche, weil wir haben ja ein paar Eckpunkte auch schon angesprochen. Also Flughafenanbindung, das beliebte Thema des Frankenschnellwegs. Also
es gibt viel, die mehrfach zu nutzenden Fahrstreifen, die laut Markus König sich dann künftig der E-Scooter-Fahrer mit dem Radler und mit wem auch immer noch teilt. Also sind wirklich spannende Themen dabei. Wie denken die Stadt der Zukunft, das Nürnberg von morgen?
Und ich kann jetzt wunderbar den Bogen schlagen zurück nach Berlin, weil wir waren mit Facebook, glaube ich, noch nicht ganz am Ende, aber ich kann jetzt sozusagen eher wiederum aus diesem Bereich Übergang in die Freizeit, weil ich bin ein paar Tage länger geblieben, aber schon beginnend bei diesem dreitägigen Workshop. Was haben die Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Verlagen und Zeitungen dort als allererstes gemacht? Den E-Scooter benutzt. Der ist nämlich ich glaube, eine Woche vorher, wenn überhaupt, ein paar Tage vorher, ist der E-Scooter in Berlin ausgeliefert worden. Und ich glaube, wenn das jetzt in Nürnberg kommt, uns steht noch einiges bevor. Es ist nämlich sehr, sehr witzig zu beobachten, wie so die Jungen oder jene, die glauben, dass sie hip sind oder hip sein möchten, sich auf diese Dinge stürzen. Im Übrigen total genial gelöst. Ich lade mir eine App runter. Mhm. Es ist so simpel, das Ganze. Also es waren wirklich so, wir stehen an der Straße. Einer zückt sein Handy, lädt die App runter, minimalste Daten eingeben. Du gehst an das Ding hin, scannst, hältst es kurz hin, es wird eingescannt. Cool. Alles easy, nimmst das Ding, fährst mit dem Teil weg. Also macht auch riesen Spaß, muss man sagen. Also ich selber gestehe, ich habe es noch gar nicht probiert. Ich habe erstmal den anderen den Vortritt gelassen.
Ich würde dich auch warnen, das zu probieren, weil gestern, purer Zufall, hat man, glaube ich, zwei Männer erwischt, ne, am Wochenende war es, die mit dem E-Scooter unterwegs waren. Der eine hatte 2,0 Promille, der andere war auch.
Was soll das jetzt heißen?
Jenseits der Grenze, das war zufälligerweise, fiel mir das gerade ein. Und beide, das ist das Pikante, haben sich jetzt mit dem Delikt herumzuplagen, weil die Polizei sich's leicht macht, wahrscheinlich zu Recht. Beide wurden sozusagen als Halter, als temporäre Halter dieses Fahrzeugs identifiziert, weil sie irgendwie beide die Hände am Lenker hatten. Also kann auch schlecht ausgehen.
Es kann schlecht ausgehen, aus verschiedensten Gründen, kann ich jetzt nämlich auch schon bestätigen. Also das eine ist, zu zweit hätten sie sowieso nicht fahren dürfen. Steht ja ganz klar in den Regeln drin, du darfst nur alleine fahren. Du sollst einen Helm tragen, du musst aber nicht. Also auch das habe ich gelernt, weil natürlich alle meine Kolleginnen und Kollegen ohne Helm rumgebraust sind. Aber beim Runterladen der App, die Regeln steht ganz klar dort. Also bitte Helm benutzen.
Fahrradhelm dann, oder Motorradhelm?
Puh, gute Frage. Das habe ich noch gar nicht
so. Ich habe in Nürnberg Zappo, im schönen Zappo entlang der dortigen Hauptstraße, dieser Tage einen E-Scooter-Fahrer, also auch in Nürnberg gibt es offenbar die ersten Teilchen, gesehen. Und ich hatte so den Eindruck, der Mann war hilflos, der war in einem feinen Zwirn gewandelt, also offenbar einem seriösen Beruf, wohl kein Journalist, sondern vielleicht ein Bankangestellter auf dem Weg nach Hause. Der wusste nicht so recht, soll ich jetzt auf dieser Hauptstraße fahren, mich von den Autos an den Rand quetschen lassen oder soll ich mich von den Fußgängern anpöbeln lassen? Er hat sich für die Fußgänger entschieden auf dem Gehweg, aber ich glaube, da ist noch, wie soll man sagen, Zündstoff in dieser neuen Verkehrsmischung
drin. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sofort bestätigen. Also in Berlin ist es so, Fahrradweg benutzen, ganz klar. Wenn ein Fahrradweg da ist, muss der Fahrradweg benutzt werden. Wenn kein Fahrradweg da ist, musst du auf der Straße fahren.
Okay, dann hat er sich fehlverhalten.
Und das ist aber kein, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern so geregelt ist oder ob es in Bayern überhaupt schon so weit geregelt ist. Das ist natürlich schon in so einer Stadt wie Berlin durchaus ein Problem. Also wer dort den Verkehr kennt das ist kein Spaß. Aber die E-Scooter erobern sich ja trotzdem an ihren Platz. Das ist mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet. Und auf den Gehsteigen, wir waren Sonntagabend dann noch, das Wetter war ja dort, keine Ahnung, fast 40 Grad. Das war schier unerträglich, aber so ab 22 Uhr außen sitzen in einer schönen Kneipe, das war ganz angenehm. Und was brettert vorbei? Zwei Menschen, zwei sehr junge Menschen auf einem E-Scooter. Und das ist so eine Kneipe, da sind so die, würde ich mal sagen, 40- bis 60-Jährigen zugange. Purste Empörung. Und Berliner können sich ja in ihrem wunderbaren Slang auch so schön aufregen. Ja. Die haben den nachgebrüllt. Der eine ist fast runtergestürzt und dann wurde geschimpft und diskutiert. Und das sage ich euch und icke, icke. Also köstlich, aber lange Rede, kurzer Sinn war dann, auch dann untereinander, die Leute diskutieren ja dann weiter. Also die Alteingesessenen haben natürlich größte Befürchtungen. Ich habe nur gesagt, Mensch, Leute, lasst es doch einfach mal ausprobieren. Man sieht, dass es extrem schnell angenommen wird. Und das hat mich überrascht, wenn man mal überlegt, in Nürnberg, also dieses Leihradsystem, nie richtig in die Gänge gekommen. Mhm. Auch in Berlin riesige Probleme, auch das Rumstehen der Räder und so weiter. Das scheint beim E-Scooter im Moment nicht der Fall zu sein. Das
ist eine niedrige Schwelle, aber er wird den Verkehr, der E-Scooter, wie viele andere Fahrzeuge, wirklich neu definieren. Und da bin ich echt gespannt aufs Gespräch mit unseren OB-Anwärtern. Wenn ich die E-Bikes, die ja seit einigen Jahren schon auf dem Vormarsch sind, mir denke, wie die jetzt in dem öffentlichen Raum sozusagen Fuß fassen und was die für ein Tempo teilweise erreichen. Man muss Mobilität auch so denken, was mache ich in dem Tempobereich, weiß ich nicht, 20 bis 40, wo ja wirklich jetzt viele unterwegs sind, eigentlich zu schnell für den normalen Radweg, wo der Radfahrer ohne Motor unterwegs ist, zu langsam für die Straße immer noch. Also das wird eine ganz spannende Diskussion, die es da gibt.
Und da geht es ja dann weiter mit diesen Ideen der Fahrradschnellstraßen. Also in Berlin wollen sie das zum Teil jetzt unter den Hochbahnen bauen, einfach die Flächen freiräumen, damit Fahrräder genau mit diesem Tempo oder auch Rennräder, die dann Leute, die mit dem Rennrad unterwegs sind, auch locker mal mit 35 oder 30, 35 Stundenkilometer unterwegs, da musst du eigentlich separate Flächen schaffen. Und natürlich, die Diskussion wird immer sein, auf wessen Kosten geht es? Da haben wir den ruhenden Verkehr, also das ist alles, was parkt irgendwo, stellt ja auch Straßenraum zu. Und die PKWs per se, ich glaube, die werden immer mehr in die Zange genommen.
Das wird spannend. Die Berliner haben aber auch da, die sind ja Hauptstadt und müssen vorangehen, eine gute Lösung, indem sie einen ihrer bald zwei stillgelegten Flughäfen, also Tempelhof in dem Fall, zum, wie soll man sagen, Multifunktionsfeld umgewandelt haben. Ich habe zufällig, als ich letztes Mal in Berlin war, beim Digitalkongress des Verlegerverbandes in Neukölln genächtigt, also nahe Tempelhof, und bin dann morgens für einen kurzen Jogginglauf da auf dieses Flugfeld, was sehr, sehr schön ist, also zum Joggen. Und da waren unheimlich viele Rennradler, also beinahe so im, beinahe waren es Fahrräder, die man so bei Einzelzeitfahren bei der Tour de France sieht, die haben da ihre Runden gedreht, weil da natürlich kann man offenbar völlig unbedenklich von sonstigen Verkehrsströmen große Runden drehen. Es ist ja ein großes Areal, also wenn der denk mal den Nürnberger Flughafen mal weiter.
Ja, genau, da wird ein paar Mal reinpassen. Ja,
immer
genau.
Weniger Fluggäste, aber ich will dieses fast nicht aufmachen.
Ah, noch ein Thema, das wir natürlich uns auf die Agenda setzen für die Gespräche mit den Kandidaten und der Kandidatin.
Ja, genau.
Aber trotzdem noch zur Mobilität, also was in der Bundeshauptstadt, aber vielleicht auch in anderen Städten ja sichtbar ist, dass es zunimmt, also junge Menschen, wir haben uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, also dieses Statussymbol Auto, Statussymbol Führerschein oder Notwendigkeit, Führerschein ist völlig selbstverständlich, das ist dort nicht mehr so.
Ja.
Natürlich hast du dort einen Audi Poser mit aufgetunten Autos, dass dir Himmelangst wird, die auch nachts so ab 23 Uhr dann über die größeren und breiteren Straßen brätschen, aber insgesamt tagsüber und auch abends wahnsinnig viele Fahrradfahrer, wahnsinnig viele Leute, die mit Rollern unterwegs sind, zum Teil dann diese Rolle als E-Scooter, aber dann die kleinen E-Scooter, aber vornehmlich nach wie vor Fahrrad. Und auch die Leihräder, da ist ja inzwischen Uber und so, die sind da alle im Geschäft inzwischen mit drin. Also auch die sich mit dem PKW beschäftigen, verbreitern ihr Angebot, verbreitern ihr Geschäftsmodell und machen dort inzwischen auch sammeln ihre Erfahrungen. Spannend zu sehen, wenn das mal in Nürnberg ankommt oder hoffentlich irgendwann mal auch in Nürnberg ankommt, aber wir machen jetzt erstmal ein erstes neues Fahrrad. Verleihsystem.
Genau. Back to the roots.
Und Thema Geschwindigkeit, das ist natürlich auch wieder ein Stichwort, was uns ganz geschickt zum nächsten Thema weiterleitet, nämlich hinaus in die weite große EU. Geschwindigkeit bei der Besetzung der EU-Spitzenämter.
Naja, das ist ja ein zähes Ringen. Es geht um insgesamt 5 Spitzenpositionen, die man vergeben kann. Das ist eine große Chance für die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer. Und da brauchen die ein paar Tage. Und so einfach, wie es das Parlament sich hat machen wollen. Wir haben Spitzenkandidaten, 2 an der Zahl, Weber und Timmermans. Und einer von den beiden wird's, ist es dann halt doch nicht im echten Leben. Das war aber eigentlich von Anfang an klar, das ist nirgendwo verbrieft. Die Kommission oder der Rat, so muss man sagen, also die Regierungschefs haben das Wahlergebnis zu berücksichtigen, das ist ein dehnbarer Begriff, jetzt wird halt geschachert und das ist ja spannend, ich finde es auch sehr spannend. Jetzt zum Zeitpunkt, da wir den Podcast aufnehmen, gibt es noch keine Personalentscheidungen. Ich stelle mir die Frage, und ich kann es wirklich nicht beantworten, ist der Chef der Europäischen Zentralbank mächtiger und wichtiger als der Kommissionspräsident? Also es wird ja jetzt momentan alles vermischt. Kommissionspräsident, EZB-Chef, dann haben wir die hohe Außenbeauftragte, also die Außenministerin oder den Außenminister der EU. Wir haben dann den Parlamentspräsidenten des Europäischen Parlaments und wir haben dann noch sozusagen als Gipfel der zu vergebenden Jobs den sogenannten Ratspräsidenten momentan, der Herr Tusk, der auch nicht weitermacht. Also 5 Jobs waren mehr oder weniger gleichzeitig frei und da wird eine Paketlösung gesucht. Das dauert ein bisschen. Also.
Ja, das darf ja durchaus dauern, aber ich glaube, dass das bei den Menschen außen, also bei dem normalen Menschen, der jetzt allein diese 5 Positionen, die du genannt hast, also ich könnte wahrscheinlich nicht mal alle 5 aufzählen, geschweige denn zu hinterlegen, welche Aufgaben diese Menschen genau zu erfüllen haben, kann man alles nachgoogeln, ja, alles schön und gut, aber für viele Menschen außen schaut dieses Geschachere auch wieder etwas unwürdig aus, beschädigt meiner Ansicht nach zumindest letztendlich auch wieder ein bisschen den Ruf der EU. könnte man jetzt auch den Bogen nochmal zu Sea-Watch schlagen. Sind das nicht die größeren Themen, die wir eigentlich, wo wir nach Lösungen zu suchen oder wo die Politiker nach Lösungen zu suchen hätten? Ja, ich verstehe auch, dass natürlich ein Manfred Weber um seine Position kämpft, nachdem er als Spitzenkandidat angetreten ist. Ich glaube, Timmermann hat eher überrascht, dass er jetzt auf einmal wieder im Spiel ist.
Garantiert überrascht. Der war ja eigentlich schon weg und steht jetzt offenbar wieder auf oder kurz vor der tatsächlichen Intronisierung als Kommissionschef. Ich verstehe, dass man sich darüber sozusagen empören kann, dass es Vorurteile vielleicht sogar bestätigt, aber das ist nicht ganz so einfach. Mache ich ein bisschen Werbung für diese Staats- und Regierungschefs. Die Europäische Union ist ja eben kein Staat. Wenn die ein Staat wäre, wäre es leicht, wobei auch dann, das muss man immer wieder allen ins Stammbuch schreiben, wie lange hat es gedauert, bis die, bis Deutschland, die Bundesrepublik, nach der Bundestagswahl 2017 eine funktionsfähige neue Regierung hatte. Das war eine irre Hängepartie mit einem kleinen
Einwand, ja.
Exkurs nach Jamaika und dann eine Rückkehr zu Schwarz-Rot. Also da war man auch alles andere als schnell, ne? Also sowas gibt's halt, solche Phasen, und ich finde, da muss man der Politik auch ein bisschen Zeit geben, wenn am Ende dann ein gutes Paket rauskommt. Und das, was die zu machen haben, da ist die, wie soll man sagen, die Wahl eines Papstes beinahe schon ein Klacks dagegen. Da geht es um Interessensausgleich. Es muss der Osteuropäer sich genauso mitgenommen fühlen wie der Südeuropäer. Es muss die Frauen-Männer-Quote passen. Es müssen die kleinen Länder angemessen repräsentiert sein. Die großen Länder nicht zu viel, aber doch. Es darf keine zwei Italiener, keine zwei Deutschen und so weiter geben. Also da ist so viel zu bedenken. Das ist nicht ohne.
Okay, dann formuliere ich es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Die Beschädigung kommt vielleicht auch ein bisschen daher, oder mein Gedanke an eine Beschädigung kommt vielleicht ein bisschen daher, dass Macron einfach sagt, nö, also ein Weber ist für mich nicht akzeptabel. Ja. Also das ist auch eine Einnahme von einer Position, wo man sagt, ja hallo, bestimmt er das jetzt? Letztendlich, also das ist auch keine Diplomatie, sondern es ist sehr rüde.
Das ist purer Machtkampf.
Genau, purer Machtkampf. Und ich glaube, wir müssen konstatieren, dass dann Angela Merkel scheinbar doch ein bisschen sich Richtung Lame Duck entwickelt. Ihr Kompromissvorschlag ist jetzt erstmal gescheitert. Ja. Vorher ihre Forderung, Weber ist der Gewinner der Wahl. Also sollte er auch der Kommissionspräsident werden. Ganz klare Absage von Frankreich. Und Frankreich und Deutschland bilden ja eigentlich oder sollten eine stabile Achse bilden.
Also das Herz der Europäischen Union sind die beiden Staaten. Naja, Macron macht Folgendes, er lässt sich sozusagen von Europa, von der EU nicht auf der Nase herumtanzen, und das zelebriert er gerade sehr intensiv. Da muss man jetzt wieder wissen, dass Macron mit seinen Umfragenwerten innerhalb Frankreichs momentan nicht den Höhepunkt erreicht hat, sondern den Tiefpunkt. Dass er gleichzeitig gerne nochmal gewählt werden würde als Präsident, dass diese Wahl nicht unmittelbar bevorsteht, aber man sich sozusagen der Phase nähert, wo man guckt, was hat dieser Präsident denn wirklich erreicht. Und da ist natürlich ein starkes Auftreten gegenüber Europa tatsächlich ein Pluspunkt. In der französischen Binnensicht wird es so gewertet, das macht er gerade. Er hat dooferweise auch recht, insofern als er halt immer darauf hinweist, nicht die Europäische Union ist der Staat, der uns regiert, sondern wir, die Staats- und Regierungschefs, leisten unseren Teil im Europäischen Rat, dass diese Europäische Union überhaupt funktioniert. Die hat ein Parlament, aber das ist keine parlamentarische Demokratie. Also da ist er absolut kohärent, das ist so. Und Angela Merkel hat sozusagen aufgenommen, dass Europa an diesem Spitzenkandidatenprinzip, dass das Parlament ja ins Leben gerufen hat, es ist nirgendwo verbrieft, dass es Spitzenkandidaten gibt, es ist auch nirgendwo verbrieft, dass die berücksichtigt werden müssen. Es wird momentan so getan, als ob das so sein müsste. Und da hat sich Merkel ziemlich vor den Karren der CSU spannen lassen. CSU deshalb, weil die eben mit Weber den eigenen Abgeordneten hatten. Wer da clever zurückhaltend war Markus Söder, mein Lieblingsministerpräsident, der natürlich Weber unterstützt hat, aber der, glaube ich, als vielleicht einziger schlau genug war zu wissen, dass diese Partie nicht damit gewonnen ist, dass die EVP als stärkste politische Kraft nach der Wahl dasteht. Also jetzt sieht man, dass Söder wahrscheinlich da ziemlich richtig lag.
Welches Kalkül kann dahinter stecken, dass er sich da zurückhält? Weil normalerweise gehört ja auch dieses Poltern. Also Macron positioniert sich super, super eindeutig gegen Weber. Also normalerweise gehört ja dann dazu, dass man auf der deutschen Seite dann sagt, da halten wir mal jetzt auch mal kräftig dagegen.
Ja,
was erwartet er sich dann davon?
Ja, ich glaube, er ist einfach realistisch genug und weiß, dass Weber wahrscheinlich nicht durchsetzungsfähig ist für den Job. Jetzt ist man ja gerade dabei, da ist Europa dann ja kreativ. Es wird gerade über den Job des ersten Stellvertreters des künftigen Kommissionspräsidenten, also einer herausgehobenen Figur in der Kommission, sozusagen Kommissionschef 1b, diskutiert. Da muss man ja gucken, ob dann Weber mitmacht. Der hat ja auch eine Schmerzgrenze, der arme Mann. Er hat ja wohl schon mehr oder weniger ausgeschlossen, als Parlamentspräsident zur Verfügung zu stehen. Ja, das sind jetzt so, der Gipfel wird es richten, der nächste, und dann ist alles gut.
Ich merke schon, du bist tiefenentspannt in der
Sache. In der Frage, ja.
Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der ruhmreiche erste FC Nürnberg super Einkäufe macht, super absolut, Verkäufe macht. Also
Bombenperformance gegen starke Mannschaften aus Oberfranken.
Die Holzstadt.
Also bin super tiefenentspannt.
Also danach sozusagen für dich kann nichts mehr schockieren.
Am zweiten Spieltag wird der HSV mit Everton und Leipold in der Verteidigung aus dem Frankenstadion geschossen.
Gut, wir haben sozusagen wieder eine Prognose. Bürgermeister, Oberbürgermeister, Kandidaten haben wir schon von dir auch eine Prognose gehört. Die müssen wir natürlich dann nochmal rauskramen. Mhm. Und dann gucken wir mal nach drei Podcasts, ob sich deine Meinung nochmal verschoben hat, verändert hat und wenn ja, wohin. Ja, lass uns noch ganz kurz über die Hitze reden, die jetzt an diesem Dienstag, wo wir denn die Aufnahme machen, schon ein bisschen am Abklingen ist. Ich hatte ja, wie gesagt, in der Hauptstadt das Vergnügen, bei knapp 40 Grad auch das ein oder andere Straßenfest oder dann zum Glück auch Museen zu besuchen, weil da ist es dann angenehm kühl. Sehr zu empfehlen im Übrigen für Menschen, die Jahrgang wahrscheinlich ab 45 aufwärts sind.
Checkpoint Charlie.
Nein, Summer of Love, eine wunderschöne, witzig gemachte und gleichzeitig sehr informative Ausstellung über San Francisco, 65 beginnend, okay, bis hin Richtung Woodstock und so weiter und so fort. Also wirklich sehr gut gemacht, nennt sich Palais Populaire, der Ausstellungsraum. Also ich mache mal ein bisschen Werbung. Wir werden nicht gesponsert von Ihnen, aber ich kann es jedem empfehlen. Ist kurzweilig, schön anzuschauen. Was ganz witzig ist, es lässt sich ein bisschen der Bogen schlagen zu den Fridays for Future, weil eigentlich die Grundidee, die hinter vielen Aktionen auch gesteckt hat, war ja dieses gemeinsam etwas verändern, bewegen wollen. Auch wirklich so ein basisdemokratisches Prinzip, das man auch gelebt hat in den Stadtteilen, also in Asbury High in San Francisco, das dann aufs ganze Land übergeschwappt ist. Aber auch sehr schön, diese idealistischen Formen dort nochmal so als Ausstellungsstücke sehen zu können. Es ist wirklich jedem ans Herz zu legen, läuft noch bis Oktober. Das war jetzt mein Werbeblock.
Ist gut.
Und du warst im Freibad.
Ich war im Freibad, ja, nach dem Wunsch der Kinder nachgebend, verständlicherweise, die wurden bei der Hitze ins Wasser, habe ich so meine Freibaderfahrungen gesammelt letzte Woche. Ich war einmal im Stadionbad, das Bad meiner Jugend, da bin ich als Kind immer hingeradelt, habe damals in Langwasser gewohnt und ich habe es nie so voll erlebt wie vergangene Woche. Das war ganz, ganz, ganz schlimm, also wahrscheinlich schön für die Stadt Nürnberg, aber mich hat, man sehe es mir nach, im Bäderamt, wieder ein Amt, das unter mir leiden muss, kann aber nichts dafür. Mich hat es ein bisschen geekelt, ins Wasser zu gehen, was dann doch schon so leicht trübe Aspekte hatte, aber das ist so, wenn Tausende von Menschen in ein Becken gehen. Ich fand es unheimlich schwierig. Ich wollte Ball spielen mit den Kindern. Das war nicht der Freiraum zur Verfügung stehend, weil es einfach die Menschen standen im Wasser und es war knalleheiß. Wahnsinn. Man konnte auch kaum raus aus dem Wasser, weil der Boden so heiß war, dass man eigentlich wieder ins Wasser rein musste. Und ich habe dann so ein bisschen gelesen, wie es so in den Bädern zugeht. Die geschätzten Kollegen der Bild-Zeitung, der Boulevard lässt grüßen, machen mit martialischen Fotos von Berliner Freibädern auf, wo bewaffnete Polizisten, ist tatsächlich so, also wenn das kein Fake ist, ich gehe mal davon aus, die Bilder sind echt, am Beckenrand entlang patrouillieren, weil es dort ja zu Übergriffen kam. Das war jetzt in den Polizeimeldungen übrigens die letzten Tage, die letzten 10-12 Tage, wo es so heiß war, immer wieder zu lesen, dass es an Badestätten, ob das ein See oder ein Freibad ist, zu Konflikten kommt. Klar, da ist es knalleheiß, die Menschen sind auf engstem Raum zusammen und dann rappelt es. Das gab es ja früher nie, aber heute ist es offenbar so, dass der Bademeister auch die Funktion des ersten Security-Mannes hat. Und viele Bäder müssen eine eigene Security inzwischen vorhalten, um den Zuständen Herr zu werden. Fand ich interessant, war im Stadionbad nicht so wohlgemerkt. Und ich habe dann aber gleich ein Kontrastprogramm gemacht, einen Tag später, weil mir das zu heftig war. Ich ging ins beschauliche Freibad Langsee da war es
noch ruhig,
und war eigentlich ganz schön.
Ja, es scheint aber wirklich so in den Großstädten einfach zum, ich will jetzt sagen zum Problem, aber Dinge, die da hochkochen, hat man sich so vielleicht vorher auch nie vorstellen können. Also irgendwo in Dortmund, glaube ich, war ja auch ein Rieseneinsatz.
Genau.
Also wo Menschen dann am Kiosk stehen und sich aus einer verbalen Auseinandersetzung, mag ja bloß ein bisschen drängeln, schubsen, sonst was sein, das sofort ausartet. Ja,
bei 35 Grad plus X wird es dann offenbar ganz schnell zum Flächenbrand.
Ich merke schon, der Chefredakteur ist bei allem verständig heute, außer bei Ämtern. Also Ämter erhöhen den Erregungszustand, aber ansonsten ist EU ist okay, Club ist wunderbar, das 35 Grad, es ist halt mal so.
Die Gelassenheit des Sommers, die von mir Besitz ergreift.
Dann wollen wir unsere Zuhörer doch gerne mit dieser Gelassenheit in den Rest der Woche entlassen.
Eine sonnige Woche, aber nicht zu heiß.
Genau, also es wird jetzt eigentlich perfekt, so wie wir uns das vorstellen. Man kann abends schön in den Biergarten gehen. Man muss leider tagsüber noch arbeiten, aber auch das kriegt man irgendwie hin.
Und nächste Woche freuen wir uns auf Thorsten Brehm.
Genau, freuen wir uns auf Thorsten Brehm und wir wünschen euch alles Gute bis dahin. Haut rein, bis denn. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.